Pepe, normalerweise reden wir über das Wetter, wenn man sonst nicht weiss, über was man reden sollte. Heute hat es aber tatsächlich etwas mit unserem Thema zu tun. Erzähl mal.
Ja, und zwar der Wetterfrosch ist jetzt auch AI-fähig, beziehungsweise Google DeepMind. Das ist das Forschungsprojekt von Google, hat ein neues KI-Modell namens GenCast gemacht. Und mit dem, sagen sie, kann man das Wetter 15 Tage im Voraus voraussagen.
Also hätte man ja jetzt schon können, aber ist es dann in dem Fall genauer?
ja, genau. Die meisten Apps machen ja so etwa 5 Tage oder 6 und dann ist Meteo Schweiz mal, glaube ich, auf 8 Tage rauf. Und genau, da gibt es dann das 16-Tage-Wetter, genau, wo immer sehr dubios war.
Ja, irgendwie Wahrscheinlichkeit von 5% oder so. Und
genau. Aber jetzt sagt eben Google 15 Tage und das ist zertifiziert worden sozusagen vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Und zwar in 97% der Fälle hat es gestimmt. Also das ist recht geil, dass da die AI eigentlich so ein Basic Feature, jede Schweizer schaut ja Meteo oder lost Meteo.
Das ist ein beliebtes Thema.
Absolut. Ja. Ich meine, also jetzt gerade, wenn ich so rausschaue, das Dezemberwetter, das Graue, das könnte ich auch voraussagen, dass es noch einen Monat etwa so bleiben wird. Aber
ja, ist auf jeden Fall cool, dass das jetzt funktioniert. Wo kann man das jetzt nachschauen?
Ja, ich könnte mal googeln, nach Google DeepMind und GenCast, da gibt es so Karten, die sagen mir jetzt als Laie jetzt nicht gerade irgendwie den Häufen, aber die Wetterfrösche da von der grossen Wettervorhersageorganisationen wie SRF Meteo und so, die tun anscheinend schon auf so KI-Modell auch einbeziehen in ihre Prognosen.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero, am Mikrofon der Tobias Bolzon
und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Kennst du eigentlich den David Meyer?
Nicht persönlich, aber ich habe davon gehört. Und ich meine, wir würden nicht darüber reden, wenn es nicht mit AI zu tun hat.
Ja, seit letzter Woche kennt den David Meyer wahrscheinlich ein bisschen die ganze Tech-Welt. Er hat dominiert die sozialen Medien, ist bei Google öfter gesucht worden als der Albert Einstein. Das heisst wirklich für eine kurze Zeit sehr eine berühmte Person geworden. Jetzt ist die Frage, wer ist der David Meyer?
Also ich kann dir sagen, was ich weiss. Und zwar, es hat die Zeit gegeben, eben, wo irgendwie OpenAI bzw. ChatGPT sich gewehrt hat, den Namen auszuspucken. Alle AI-Nerds haben probiert, irgendwie ChatGPT dazu zu bringen, eben David Meyer zu schreiben, aber das System hat bockt.
Genau. Ich habe es auch ausprobiert. Es hat tatsächlich nicht geklappt. Also vom einfachen Prompt mit «Sagen mal David Meyer» bis zu elaborierteren Anfragen, sage ich mal, die ihn versucht haben auszutricksen. Immer wenn David Meyer dann als Antwort gekommen ist, ist eigentlich der Chat abgestürzt. Also es hat geheißen, hat einen Fehler ausgespuckt, hat geheißen, kann ich nicht drüber reden.
Und natürlich, wenn so etwas passiert, dann das potenteste KI-Modell von der Welt.
Das beflügelt Fantasie.
Sich weigert, dann sind wir schnell in der Verschwörungstheorie-Ecke. Das eine ist irgendwie, es geht schon fast um Weltverschwörung, weil irgendwie ein Erbe von der Bankiersfamilie Rothschild heisst eben auch David Meyer,
46, der jüngste Sprössling von der Bankiersfamilie Rothschild, genau wie du sagst.
Also in dem Fall ist es so gewesen, wie ich gedacht habe, David Meyer hat Millionen von Vermögen gezahlt, dass ChatGPT seinen Namen nicht ausspuckt.
Nein, das ist eben nicht so. Also er hat gegenüber Guardian, die haben bei ihm angefragt, ob das natürlich so war, wie man da macht. Und er hat dann gesagt, nein, er hätte nicht darum gebeten, seinen Namen quasi sperren zu lassen bei ChatGPT. Er hatte nie Kontakt gehabt mit OpenAI. Aber er sagt natürlich auch, er sei in der Vergangenheit schon zahlreich mal Ziel gewesen von solchen Verschwörungstheorien. Eine andere Theorie, die umgegeistert ist, dass es irgendwie ein Sicherheitstest war, den OpenAI lanciert hat. Einfach quasi zum Gratis können ganzen Haufen Know-how abgreifen, Leute da streuen quasi,
also so da David Leute, Meyer das,
und dann versuchen sie mal den Chatbot auszutricksen, oder? Auf da, wo normalerweise ein Haufen Geld kostet, wenn man da wie eine Firma damit beauftragen.
Also eben, OpenAI wollte wissen, können User uns reinlegen mit dem richtigen Prompt?
Mhm.
Das, ist, das hast du mir einmal erzählt, das ist so deine Theorie gewesen?
Das ist meine Theorie, ja, gewesen. Die habe ich auch bei Reddit habe ich die mehrfach gesehen, dass andere Leute auch noch den gleichen Gedanken hatten. Was wirklich dahinter gesteckt ist, wissen wir eigentlich immer noch nicht, aber OpenAI hat sich zumindest bisher erklärt. Sie haben gesagt, in einem Statement, das sie abgegeben haben, nach all der Aufregung und nach all den Versuchen, zum David Meyer zu sagen, es sei ein Systemfehler gewesen.
Das ist eine billige Ausrede. Also, ja, okay. Andere Frage oder Einschubfrage, wieso ist das eigentlich dazu gekommen, dass das ein Problem war? Weißt du den Ursprung noch? Wieso haben wir herausgefunden, dass David Meyer nicht geschrieben wird? Das muss ja irgendeiner mal zuerst entdeckt haben.
Wahrscheinlich, vielleicht hat es der David Meyer entdeckt.
Ja, gut, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich nicht nur einen David Meyer genau. Auf der Welt.
Wie es effektiv zuerst oder wo es effektiv zuerst rausgekommen ist, weiss ich nicht. Habe ich auch nicht nachgeschaut. Lustig ist auch noch, was sie dann gesagt, also mittlerweile funktioniert es auch, wenn man jetzt sagt, sag David Meyer, dann sagt ChatGPT David Meyer.
Ja, es ist sehr einfach. Ich genau. Schaffe es auch. Ja.
Genau. Und ja, eben der Systemfehler, der hat auch nicht ganz alle Nutzerinnen und Nutzer zufriedengestellt. Die einen haben zum Beispiel dann gesagt, ja, der Systemfehler, das sei eigentlich der moderne Wetterballon, also auf Anspielung halt von der US-Regierung, wo irgendwelche Alien-related Vorfälle mit Wetterballon soll getarnt haben. Also die Verschwörungstheorie hat nicht abgerissen, auch nach der Erklärung von OpenAI nicht. So viel kann man einfach mal sagen. Man muss aber auch sagen, es ist bei weitem nicht der einzige Name, der bei ChatGPT ins Leere führt. So hat jemand anders auf Reddit berichtet, dass zum Beispiel auch, wenn man Brian Hood, Jonathan Thurley, Jonathan Citrain, David Faber, Guido Scorza, bei all diesen Namen, wenn man die eingibt und versucht, eine Antwort überzukommen, die den Namen beinhaltet, dann stürzt der Chat ab.
Ich meine, das Wichtigste ist ja, dass ChatGPT etwas ausspuckt, wenn man nach Tobias Bolzon oder Thomas Benke sucht. Ja, liebe Hörer, ihr könnt ja auch mal euren Namen ChatGPT und euch sagen, was kommt. Früher hat es ja Ego-Googling geheißen und jetzt muss man ja ein bisschen schauen, was so der AI über einem alles ausspuckt. Was kommt bei dir, Amis, wenn du dich eingibst?
Ich muss fairerweise gestehen, habe ich noch nie gemacht.
Ach was?
Nein, wirklich nicht.
Also ich habe es natürlich gemacht. Er fängt dann immer zuerst an mit einem deutschen Journalist, der Thomas Benke heisst, was aber nicht gibt. Es gibt einen Ralf Benke. Da kommt noch irgendwie etwas Österreichisches und so. Okay, ja, da gibt es einen, der ein bisschen Geld hinterzogen hat. Der hat aber keine Ö-Pünktchen. Und dann, ich muss meistens fragen, hey, Thomas Benke aus Zürich oder aus der Schweiz, und dann kommt etwas.
Okay.
Ja,
also, und stimmt auch, was kommt, oder ist es... Nee.
Ja, doch, eigentlich, doch. Zum Teil sagt Ramis, ja, Thomas Benke, das ist der, der sehr ethisch höhere Ansprüche an der AI hat. Dann fühle ich mich natürlich bauchpinselt. Wenn ich wahrscheinlich irgendwann einen Vortrag gehe und das gesagt. Nein, er weiß relativ gut über mich, viel über mich gesprochen. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt eigentlich jede AI, ChatGPT oder Claude oder Perplexity, könnt ihr ein bisschen in den Einstellungen finden, das über euch erzählen. So beim Profil. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Infos über euch geben und dann kennt euch die Maschine schon ein bisschen. Ob jetzt das einen grossen Einfluss dann auf Zürich hat, wenn andere nach euch suchen, ist sei dahingestellt. Aber immerhin lernt euch die Maschine so besser kennen.
Und um den Bogen noch schnell zum David Meyer zurückzuschlagen. Ja, der tatsächliche Grund könnte laut dem Guardian aber tatsächlich auch in einem EU-Gesetz liegen, nämlich bei der Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es nämlich eben so etwas wie das Recht auf Vergessen, also dass man seinen Namen und persönliche Informationen, die mit seinem eigenen Namen zu tun hat, aus dem Internet löschen lassen bei grossen Firmen. Und ja, wäre also durchaus möglich, dass da eine Verbindung könnte bestehen, zumindest mit den Namen, die jetzt noch gesperrt sind. Aber OpenAI hat das weder bestätigt, no. Dementiert.
Das ist ja blöd. Eben gerade, wenn viele Leute gleich heissen, dann nützt es nichts, wenn man den Namen rauslöst. Dann soll man vielleicht die Verbindungen oder dann halt die jeweiligen, was assoziiert ist mit dem Namen, löschen, aber nicht den Namen
selber. Und es ist auch extrem schwierig, um so etwas einem AI-Modell verbieten, weil es natürlich per se ja nicht die Information liegt ja nicht im Klartext vor in diesen Modellen. Die sind ja auf diesen Sachen trainiert worden und gibt es dann irgendwelche Wahrscheinlichkeiten und gehen wieder Sachen aus. Das heisst, du müsstest Trainingsdaten ändern, Trainingsgrundlagen ändern von diesen Modellen. Also könnte recht kompliziert sein, darum vielleicht, ja, eben, vielleicht der Ansatz ist dann einfach der radikale Ansatz quasi, sobald der Name fällt, block immer ab. Man weiß es nicht. Was haben Google, OpenAI und Anthropic gemeinsam? Sie alle setzen auf den Standort Zürich. Die Stadt der Limmat entwickelt sich gerade zu einem wichtigen Zentrum für künstliche Intelligenz weltweit. Aber wieso ausgerechnet hier in Zürich? Bö. Du weißt mehr dazu. Kannst du sagen, wieso das OpenAI zum Beispiel genau jetzt auf Zürich gekommen ist?
Du hast auch etwas dazu geschrieben und dort habe ich geschrieben, es gibt mehrere Gründe und einen Vater. Und das ist ein Mann, wo wir auch schon mal darüber geredet haben, in der Google-Episode, und zwar ist das der Urs Hölzli. Das ist ja der Ingenieur, der eigentlich aus Zürich einen Google-Forschungsstandort gemacht hat. Vor allem auch dann, weil die ETH da ist. Und eigentlich seither hat das so eine Art Sogwirkung entwickelt auf andere Tech-Unternehmen. Und nach dies nach sind die alle auch auf Zürich gekommen. Also ein paar ältere Beispiele sind in Meta, wo zum Beispiel jetzt da zu Virtual Reality forscht. Apple, wo
viele Büros, ja. Ja.
Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber irgendwie.
Sie haben auch ein AI-Studio, glaube ich.
Ein AI-Studio, ja. Genau. Und aber auch zum Beispiel Firmen wie Nvidia, wo mit anscheinend 200 Leuten schon da ist in Zürich und forscht und Geschäft macht. Und jetzt eben auch OpenAI und Anthropic. Und da ist ein bisschen unterschiedlicher, wie die da angekommen sind. Ich glaube, bei OpenAI war es einfach, sie haben Google wollen gute Talente wegschnappen.
Und das haben sie geschafft.
Absolut, ja.
Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Wer haben sie da genau abgeworben? Was sind das für Leute?
Also sie haben 3 Leute abgeworben bei Google DeepMind und der eine heisst, das ist ein chinesischer Name, den ich wahrscheinlich total falsch ausspricht, Zhao Tsai, dann der Alexander Kolesnikov und der Lukas Beyer. Die haben eben, wie gesagt, alle bei Google DeepMind geschafft in Zürich und sind jetzt sozusagen weg engagiert worden bei einer neuen Firma, aber sie bleiben in Zürich.
Ja. Und denen gefällt es auch da. Haben wir können lesen.
Ja, also es ist ganz krass. Vor allem, also sind alle 3 recht aktiv auf X und vor allem, was mich freut, Blue Sky. Mm. Und vor allem der Lukas Beyer, er ist, glaube ich, gebürtiger Belgier, hat auch in Deutschland, in Aachen studiert und eben arbeitet jetzt in Zürich. Er hat gesagt, er ist natürlich gefragt worden, ja, musst du jetzt auf San Francisco zügeln und dort arbeiten? Und dann er twittert, nein, er liebe Zürich und er geht da nicht mehr weg, außer nur seine Frau hätte mehr macht. Und wenn sie dann würde sagen, dass sie da weg will, nur dann, aber er bleibt da und er postet auch immer Bildli oder Videos vom See da am Büchelplatz, wie schön ist. Und ich glaube, denen gefällt es da.
Wäre ja mal ein guter Gast für unseren Podcast.
Absolut, habe ich natürlich auch schon gedacht und ich habe ihn dann auf Blue Sky angeschrieben und natürlich nicht gedacht, dass er zurückschreibt, weil er hat ja gerade ein bisschen anders tun. Aber er hat ihn zugeschrieben. Er sagt, ja, er würde gerne kommen in Podcast Prompt Zero, aber er müsse zuerst seine Chefs fragen, seine neuen.
Und jetzt und mal herausfinden, was er überhaupt genau wird machen wahrscheinlich. Was macht OpenAI denn in Zürich? Weiss man das?
Ich glaube, es ist noch sehr ein Mysterium. Also was man mal offiziell weiss, ist, dass sie da sind. Sie haben ein bisschen ein Geheimnis daraus gemacht, wo sie sind. Auch der Lukas Beyer wieder dann hat ein bisschen verraten, dass sie ihr Büro irgendwo zwischen der Bahnhof Engi und Paradeplatz haben.
Nicht noble Adresse.
Ja, noble Adresse, nicht am See. Natürlich habe ich dann recherchiert. Es ist ja so, dass die sind in einem, ja, so einem Edel-Co-Working-Space oder nicht einmal Co-Workspace, sondern Workspace eingemietet an der Beethovenstrasse, bei Headquarter heissen die. Habe ich vorher nicht gekannt. Und das ist so eine Bude anscheinend, da kann man sozusagen das Google-Package lösen. Also du...
Also Rutschbahnen gratis, ja, das auf dich ab.
Vielleicht Rutschbahnen nicht, aber du mietest dich dort ein und dann hast du nicht nur Büros, wird gerade die Wäsche gemacht und du wirst irgendwie bespaßt am Abend mit irgendwie, ich weiss nicht, irgendwelchen Social Events und ja, anscheinend ist das etwas, wo die Expats natürlich darauf abfahren, wenn sie da gerade Anschluss haben. Und so wie ich das verstanden habe, sind jetzt auch nicht nur die drei Leute, die jetzt dann in ihrem Büro weiterarbeiten, sondern das Ziel ist, glaube ich, dass man da noch weitere Leute anstellt und dann eben so einen Forschungsstandort hat.
Genau, das hat er ja auch auf Twitter geschrieben. Also hat es ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Jemand hat ihn gefragt, ob er seinen CV dann schon schicken kann. Und ob es Leute anstellen, hat er gesagt, vielleicht. Also offiziell ausgeschrieben ist auf jeden Fall nichts auf der OpenAI-Webseite. Dort gibt es den Standort Zürich offiziell noch nicht in der Jobabteilung. Aber das kommt ja dann wahrscheinlich noch.
Ja, ich meine, alles ist ja ein bisschen hoppla-hopp rausgeleakt. Das Magazin Wired ist da in Besitz von einem internen Memo gekommen, wo OpenAI das angekündigt hat. Und dann hat es eigentlich relativ schnell die Runde gemacht auf der Welt und eben natürlich auch bei uns in Zürich. Nehmen wir natürlich freudig zur Kenntnis. Oder jedenfalls einige nehmen es freudig zur Kenntnis, wenn da Firmen aus der ganzen Welt kommen und denken, hey, das ist ein cooler Platz für uns.
Eben, nochmal schnell auf die andere Frage, was macht OpenAI in Zürich?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Also ich wüsste es nicht. Sie werden irgendetwas am Forschen.
Dort anliegen, ja.
Ja, vielleicht. Eben, das würden wir gerne mit dem Lukas Beyer bereden, wenn er da im Podcast ist. Ich glaube, das sehen wir auch bei Google. Das sind internationale Teams, die zusammenarbeiten. Es ist eigentlich egal, wo die sitzen. Die arbeiten dann halt über die Sachen, über die Tools, die wir wahrscheinlich auch haben. Google Docs und Google Meet oder Zoom oder weiß auch nicht was. Arbeiten die dann zusammen und da Projekte entwickeln. Und eben, das ist auch ein Grund, warum sie auf Zürich kommen. Ist ja nicht unbedingt so, weil es bei uns schön ist, beziehungsweise doch, ist schon ein Grund, weil die Leute so gerne arbeiten, sagen, aber die sind natürlich interessiert an diesen Talenten.
Es hat einen schönen Satz in deinem Artikel drin gehabt, teure Stadt, günstige Talente.
Genau, und der ist aber nicht von mir, sondern der ist vom Alexander Brunner, das ist ein Tech-Autor, er hat schon das Krypto-Buch geschrieben und ist jetzt an einem AI-Buch dran. Er schwärmt auch sehr vom Schweizer Standort. Also wenn er mit den Investoren redet, die sind wirklich interessiert da. Man kommt noch eben billig an Talent an. Wahrscheinlich muss man ihnen noch nicht so horrende Summen zahlen wie irgendwo in San Francisco oder ich weiß nicht wo auf der Welt. Und eben die
also nicht jetzt zum Teil eben schon siebenstellige Ablösesummen, die überhaupt fällig werden, dass die Leute wechseln.
Ja, und ich glaube, bei Zürich, die Leute sind wirklich gern da und das ist sicher auch irgend so ein Perk, wo die wollen. Also ich meine, also wir müssen so euch Schweizer nicht erklären. Also die ganze ÖV-Situation ist super, Schule, die Lebensqualität, geringe Kriminalität. Man ist meistens sehr nah an der Natur, also auch in Zürich, See, Wald, Berge.
Und man ist mit drin in Europa. Als wichtiger Standort.
Genau, ist schnell am Flughafen, ist schnell irgendwo in Deutschland, England, Paris oder so. Und vor allem muss man auch nicht irgendwie jeden Tag dann irgendwie zwei Stunden mit dem Auto pendeln, um neu mit einkommen. Also man ist relativ schnell im Büro. Und das sind sicher Sachen, die Leute schätzen. Und eben, nochmal, es ist so ein Zusammenspiel aus... es sind natürlich internationale Talente, die da sind, aber auch die ETH zieht die Leute an und bildet die aus. Und das hat so eigentlich einen grossen Nährboden geschafft. Ja, halt, dass das zu einem Mecker geworden ist.
Und dann ist es Schlag auf Schlag gegangen. Nach der Ankündigung von OpenAI hat es geheißen, ja, Anthropic ist jetzt auch da.
Ja, wie der zeitliche Ablauf war, ist jetzt fraglich. Jedenfalls, plötzlich hat es geheißen, nicht nur OpenAI ist in Zürich, sondern auch Anthropic. Und wenn man dann nachgeschaut hat, hat eine Kanzlei den Namen schon vor ein paar Wochen reserviert. Man hat nicht so recht gewusst, ist das jetzt einfach so eine Proforma-Firma für irgendwie, ich weiß auch nicht, Leute, die in der Schweiz irgendwelche Freie anstellen wollen. Aber nein, das hat dann auch das Standortmarketing von Zürich erzählt, Greater Zurich Area. Die sind in Gespräch gewesen mit Anthropic, die da wirklich anzusiedeln. Die wollen da auch forschen, die wollen auch Tech-Talent abzügeln vom Zürcher Markt, vielleicht von Google, ich weiß nicht. Also über die Anstellungsverhältnisse sind noch nicht so viele bekannt. Mhm. Aber ja, die kommen auch. Und das ist irgendwie seit Jahren schon aktiv, tut da Standortmarketing gerade den Tech-Bereich bewirtschaften und die Firmen bewusst dahin holen. Und ich meine, je mehr Firmen dann da sind, desto einfacher wird das nicht mehr. Weil ich meine, wenn alle dort sind, muss ich dann auch hin, oder als AI-Firma. Kann ich mir nicht erlauben, nicht zu gehen. Und sind praktisch alle da.
Vielleicht noch schnell sagen, Anthropic, das ist die Firma, die Claude entwickelt. Claude ist eigentlich der direkte Konkurrent, kann man so sagen, von ChatGPT, von OpenAI. Das ist auch ein Chatbot, hat aber auch mehr Möglichkeiten. Sie haben jetzt gerade etwas gezeigt, wo dann irgendwie Claude kann den ganzen Computer steuern etc. und schon so ein bisschen AI-Agents quasi präsenter werden. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, wenn all die Firmen jetzt nach Zürich flocken.
Ja, also das ist ein bisschen die rosige Seite, also wo ich aber auch sehr beachte. Eben, ich meine, ich glaube, für einen Standort kann es nichts Besseres geben, als wenn bekannte Firmen zu uns kommen und wenn wir nicht nur die halt Industrie rum haben, wo wir seit 50, 60 Jahren schon hat und wenn da neue Unternehmen kommen. Klar, Kehrseite liegt auf der Hand. Ist natürlich, Zürich hat wie die ganze Schweiz ein Wohnungsproblem. Also es hat zu wenig freie Wohnungen. Erschwingliche vor allem, zu wenig erschwingliche. Und natürlich, je mehr Leute und je besser zahlte Leute aus aller Welt kommen, das hilft bei dem Problem nicht gerade. Und das haben wir ja eben mit dem Tom Hennen schon besprochen, der bei uns war, der sagt, man kann eigentlich nicht nur eine Standortpolitik betreiben, sondern muss dann auch die richtige Wohnungspolitik gleich vorantreiben und dann halt auch so Kapazitäten schaffen.
Und kannst vielleicht, wenn wir jetzt noch in die Zukunft schauen, eben, wir haben jetzt viele Firmen gehört, viele Firmen wollen sich in Zürich ansiedeln. Gibt es auch, weißt du auch noch, ob es Pläne von weiteren Firmen gibt, die jetzt noch nicht da einen Standort haben, wo sich schon am Immobilien umsuchen sind?
Also ich weiss jetzt nicht etwas Genaues, aber wenn man mit den entsprechenden Leuten redet, sind eigentlich alle sehr optimistisch. Zum einen bestehende Firmen, die kräftig werden ausbauen, heisst es. Und zum anderen kommen auch neue. Die Herren vom Standortmarketing meinen, 2025 gibt es noch weitere Big News. Ich weiss gar nicht, wer nicht da ist. Perplexity. Der Elon Musk. Aber sonst sind ja fast alle. Nein, ich glaube, da ist eine Dynamik drin in dem Markt. Und das ist eben so ein bisschen es befruchtet sich gegenseitig. Natürlich werden die voneinander abgeworben, kommen sie da bessere Löhne über, kommen vielleicht noch mehr da an, weil sie finden, das ist geil, da kann ich auch cool verdienen. Vielleicht sind dann die Talente irgendwann nicht mehr so billig, aber ich glaube, da entwickelt sich wirklich ein schönes Ökosystem.
Ja, und das Wetter bei der AI-Vorherrschaft ist definitiv lanciert. Dezember, grosser Monat. Viele Ankündigungen, jetzt auch gerade passiert. OpenAI hat gerade ChatGPT O1 Pro lanciert. Das neue Abo-Modell.
$200 pro Monat.
Ja.
Zehnmal mehr als normal.
Absolut, ja. Du kannst allerdings das nicht Pro O1 kannst du für die $20 pro Monat nutzen. Apple bringt mit iOS 18.2 dann weitere Funktionen von seinem Apple Intelligence auf die iPhones und iPads. Das sollte ja in den nächsten Tagen erscheinen, glaub, wahrscheinlich diese Woche noch. Ja, vor Weihnachten,
und, genau. Google Gemini 2 sollte auch irgendwann mal kommen.
Sollte auch kommen, auch noch diesen Monat heisst es. Obwohl, dort heisst es auch, dass Insider sagen, es entspreche nicht den Erwartungen, die man intern hatte, war das Modell. Darf man so angespannt sein. Gleichzeitig ist der Herr Musk, der Elon Musk, mit seinem XAI Grok 3 am Trainieren. Also sein sehr wilder Chatbot, seine sehr wilde AI, die auf x.com ist. Das passiert in Memphis.
Ja, und ihr wisst, das Verhältnis zwischen Herrn Musk und mir ist nicht immer das Beste. Aber man muss sagen, er tut jetzt Grok auch für nicht zahlende User immer mehr ausrollen. In gewissen Ländern sind
schon... Ich kann sagen, funktioniert es bei euch?
Also nicht. Nein, es sind gewisse Länder, glaube ich, Neuseeland, englischsprachige Länder, wo es getestet wird. Nein, bei uns noch nicht. Aber ja, es wird sicher auch widely available bald.
Und dann... Einer auch von den, ja, ebenfalls grossen Player, Meta, ist auch dran an einer vierten Version von seinem Llama-Modell. Also es passiert viel.
Also kurz gesagt, wir werden auch 2025 noch ein paar Folgen Prompt Zero Podcasts machen und euch auf dem Laufenden halten, was in der Welt von der AI so passiert.
Wir reden heute in unserem AI-Podcast Prompt Zero auch über KI, was ein Wunder, aber auch über ethische Grundsatzfragen. Im Studio haben wir darum einen Gast, die selbstständige Expertin für KI und Ethik, Dorothea Bauer. Willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Du hast mir vorhin erzählt, du bist mit dem Velo ins Studio gekommen, hat ein kleines Mix-up gegeben, du bist in einer Parallelstrasse gelandet, hast du ein bisschen Mühe gehabt, zum Studio zu finden. Fragt sich, wo werden wir denn von Algorithmen heute überall schon geleitet?
Ja, offensichtlich werden wir auch von Algorithmen genatscht oder in die Irre geführt, an Ort, wo man es eigentlich schon fast nicht mehr erwartet. Also ich bin heute von Google Maps falsch platziert worden auf einer Parallelstrasse. Ich bin total desorientiert. Ich habe wieder mal gemerkt, wie sehr ich abhänge von diesen Algorithmen im Hintergrund, im Alltag.
Also wir glauben jetzt mal, dass Google schuld ist und nicht du etwas Falsches eingegeben hast.
Nein, natürlich, der Mensch macht ja nie Fehler, oder?
Genau. Wo hast du deine ersten Berührungspunkte mit KI? Kannst du uns ein bisschen etwas davon erzählen?
Also ganz bewusst bin ich mit dem Thema in Berührung gekommen auf Twitter, heute X. Ich habe ein Konto eröffnet, Anfang 2018, und der Algorithmus von damals Twitter hat gefunden, dass einer der ersten Artikel, was mir in die Timeline spielt, um KI geht. Und weil ich aus der Wirtschaftsethik komme, habe ich quasi den ethischen Angle schon gehabt, den ethischen Blickwinkel. Und dann habe ich gefunden, oh, jetzt haben wir irgendwie damals schon 15 Jahre mit Wirtschaftsethik befasst, jetzt ist mal Zeit für einen neuen Kontext und habe mich auf KI und Ethik konzentriert.
Und wenn man von KI und Ethik redet, was meint man denn da?
Da gibt es extrem viele verschiedene Definitionen, die sich sehr oft auch je nach Weltanschauung sich unterscheiden. Ich finde es ganz simpel, einfach alle ethischen Fragen, die sich in der Entwicklung und der Anwendung von KI ergeben.
Also bei uns, jetzt auf den Blick oder auf die Presse bezogen, ist Ethik zum Beispiel, dass wir transparent machen, wenn wir Artikel mit AI erstellen oder ausbauen. Oder zum Beispiel, dass wir keine fotorealistischen Bilder verwenden wollen, um die Leute in die Irre zu führen. Ich nehme an, deine Anschauung ist noch ein bisschen umfassender als jetzt so nur auf die Presse bezogen. Was gibt es denn da für Beispiele?
Also ich gehe auch immer von der Frage aus, wie kann man überhaupt irgendeine Art von Ethik in KI reinbringen und wo muss man ansetzen? Also auf welcher Ebene? Also was ist die Verantwortung von Mensch? Was ist die Verantwortung von Unternehmen? Was muss man vielleicht über Gesetzgebung regeln? Und Transparenz ist ein Wert, der sich sicher überall auch durchzieht. Aber es geht sehr oft auch um Fairness-Fragen. Es geht um die ganze Frage von Rechenschaftsablegung, Verantwortung. Es geht um die Frage von Genauigkeit, um Sicherheit, natürlich auch um Datenschutz etc. Das heisst, es gibt ganz viele verschiedene Werte, die je nach Anwendungskontext mehr oder weniger wichtig sind. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. In der Presse ist sicher eben Transparenz, Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen Algorithmus, sagen wir, in einem medizinischen Kontext anwendet, dann ist der Wert, der mir am wichtigsten wäre, Wert Genauigkeit.
Und reden wir dann genug viel über Ethik?
Ja, ich glaube, es kommt immer mehr. Also man nennt es nicht immer Ethik, weil die Leute auch den Begriff zum Teil nicht so gern haben und abschreckend finden. Aber implizit geht es schon oft um moralische Fragen. Eben, ist es jetzt richtig, dass der Blick neuerdings KI-generierte Zusammenfassung vorne anstellt bei den Artikeln, auch wenn er es explizit macht? Ist es okay oder nicht? Das sind ja immer Bewertungsfragen. Da geht es nicht um technische Standards, sondern finden wir das gut oder nicht?
Was ist deine Bewertung da dazu, zu diesem konkreten Thema?
Ich finde es gut, dass es sehr explizit gemacht ist. Natürlich kann man sich fragen, ob es für den Blick ein Widerspruch könnte sein, dass ja ein Medienunternehmen, das unter anderem wahrscheinlich auch, ohne dass es zugestimmt hat, seine ganzen Daten hergeben hat müssen oder dem seine Daten genommen worden sind für das Training von dieser KI, von dem Sprachmodell, das jetzt dahinter steht, hinter der Zusammenfassung, ob das okay ist für euch, dass da eigentlich ihr jetzt etwas verwendet, das im Ursprung eigentlich euer Interesse mal verletzt hat?
Ja, das ist ein Riesenthema.
Wo das Pulverfass.
Im Rahmen von dem Podcast kaum könnt abhandeln. Aber ja, klar, das ist natürlich ein Riesenproblem. Wo ich glaube, die Sprachmodelle rausgekommen sind, haben sie sich noch weniger an die Regeln gehalten als jetzt und haben mal alles abgegast. Perplexed, ja, glaube auch in der Paywall geschaut und so. Und eben, wir wissen, New York Times versucht auch auf gerichtlichem Weg gegen das Wort zu gehen. Springer hat eine Partnerschaft geschlossen.
Genau, es gibt verschiedene Ansätze.
Wir sind da irgendwo ein bisschen in der Mitte, versuchen ein bisschen partnerschaftlichen Ansatz zu finden mit diesen AI-Firmen. Aber ich glaube, es ist schlecht geistig, dass das, wenn man jetzt nicht gerade der grösste Verlag ist, wie jetzt New York Times, dann wird es sicher schwieriger, mit denen ins Geschäft zu kommen. Aber zurück zum Thema Ethik und KI. Welche KI-Tools nutzt du und hast du dort, betreffend Ethik irgendwie etwas aufgefallen, zum Beispiel mit ChatGPT oder wie auch immer? Wie bewertest du da die Situation?
Ja, also unbewusst nutze ich natürlich sehr, sehr viele KI-Tools. Also sogar mein smarter Thermostat daheim ist ja KI. Aber heutzutage ist ja das, was man so am meisten spürt, wie du erwähnst, ist zum Beispiel ChatGPT, also die ganze generative KI. Das ist dort, wo ich es aktiv versuche zu beeinflussen. Und ich habe immer das Gefühl, ich sehe einigermaßen cool und chillt wegen diesen Diskriminierungsfragen. Man kann sich nicht jeden Tag irgendwie 10-mal aufregen. Und dann ist aber letztens wirklich etwas passiert. Da hat jemand auf LinkedIn geschrieben, ein Typ, ein Tech-Bro von mir aus. Hey, liebes ChatGPT, nun kennen wir uns seit 2 Jahren erst und es ist erstaunlich, wie viel du schon über mich weißt. Ich habe dich gebeten, anhand eines Bildes meine positivsten Eigenschaften von mir darzustellen, so wie du mich kennengelernt hast. Ein Bild von mir mit meinen positivsten Eigenschaften. Und dann hat das Bild veröffentlicht, wo ChatGPT ist im typisch grauenhaften Bildstil
vorstellen,
gemacht hat, oder? Und dann ist er irgendwie als erfolgreicher oder so, wie er sich auch gerne sieht, einfach ist sehr zufrieden gewesen mit dieser Darstellung. So. Und dann habe ich gedacht, ich gebe den gleichen Prompt ein. Und dann ist tatsächlich, ich kann es nicht fassen, ist rausgekommen, dass KI mich als Typ im Anzug darstellt, der vor irgendwelchen Charts steht und irgendwie Statistiken studiert. Und dann habe ich 10-mal nachgeprompt und gesagt, hey, ChatGPT, aber kann es sein, dass du irgendwie eine falsche Annahme getroffen hast? Oh, gefällt dir der Kleiderstil nicht? Nein, jetzt überleg nochmal, kann irgendetwas falsch sein? Ich habe 10-mal nachgeprompt, bis auf die Idee kommst, oh, vielleicht bist du ja eine Frau. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, richtig, ich bin eine Frau. Also ich wirklich musste hart nachprompten. Und dann habe ich gesagt, aber wieso bist du denn drauf gekommen, dass ich ein Mann sein könnte? Und hat sich unglaublich gewundert, weil es ist ja unglaublich devot und höflich und es tut mir ja wahnsinnig leid immer und so. Dann ist aber rausgekommen, dass eigentlich aufgrund von meiner, und ich zitiere, strukturierten, direkten und professionellen Ausdrucksweise das Gefühl gehabt hat, dass ich eher ein Mann bin. Und ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich lasse mich nicht so lieb nerven, aber in dem Moment bin ich wirklich hässig geworden.
Wir lernen alle schon wie Sprüche. Okay, ich habe gemeint, das mit dem Bias, das sei langsam gegessen, das sei etwas von 2023 gewesen, aber genau. Anscheinend nicht.
Ich habe auch gedacht, dass die fleissigen Bienen im Hintergrund, die Menschen im Hintergrund, haben so krasse, offensichtliche Schnitzer schon längst ausgemerzt.
Jetzt muss ich aber doch fragen, wir haben sie in der Episode vorher gerade beredet, man kann ja dem ChatGPT ein bisschen über dich erzählen. Du hast in der Einstellung so ein Feld, wo du kannst sagen, eben, ich bin eine Frau, ich wohne dort und dort, habe Kinder oder nicht, reagiere so und so mit dem. Hast du das gemacht oder hast du es nicht gemacht?
Ich bin nicht mal sicher, ob ich mein Geschlecht angegeben habe. Ich habe meinen Beruf angegeben und meine Interessen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, noch nie über genderspezifische Probleme mich unterhalten mit ChatGPT. Ich muss mal anschauen. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so vernetzt über alle Threads hinweg.
Also ich kann nur sagen, ich habe es irgendwann mal, ich habe lange nicht gewusst, was man es machen kann. Dann habe ich es mal gemacht.
Also so lange nicht gegeben in der Schweiz, muss man auf fairerweise sagen.
Thomas hat es nicht gewusst.
Ja, richtig.
Irgendwann habe ich es mal gemacht und seither, finde ich, sind die Antworten sehr viel besser. Fast ein bisschen, aber zu persönlich.
Genau.
Ja.
Ich glaube eben, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch bewusst verzichtet, gewisse Sachen anzugehen. Also das mache ich auch bei Google so. Google denkt, glaube ich, sei ein Mann über 60, der sich für Heimwerken interessiert, irgendetwas. Also weil ich einfach wirklich alles irgendwie gelöscht habe und ich bin sonst nicht wahnsinnig datenschutzaffin. Aber schon auch bei ChatGPT, es gibt schon eine Hemmschwelle, auch so medizinische Probleme oder so, bespreche ich dort nicht. Und es kann sein, dass ich dort bei dieser Biografie, habe ich glaube wirklich einfach nur gesagt, Ethics, AI, Sustainability und so.
Genau, und das andere ist quasi das Memory, also das Gedächtnis, das man spezifisch füttern kann, oder?
Aber ehrlich gesagt, also, dass defaultmässig einfach angenommen wird, dass jemand, der Consultant ist und sich strukturiert, direkt und professionell ausdrückt, ein Mann ist eigentlich schon eine bodenlose Frechheit. Das muss ich jetzt einfach mal betonen.
Absolut. Was muss sich denn ändern, dass sich da ändert?
Das kann man nur quasi mit bewusstem menschlichem Korrektur-Effort machen. Weil das ist ja logisch, dass wenn ein Sprachmodell aus Daten gespeisen wird, wo eine Welt abbildet, wo in der Mehrheit der Fälle so Consultants, die sich strukturiert, direkt und professionell ausdrückend männlich sind, auch wenn es nicht unbedingt der ganzen Realität entspricht, ist es ja logisch, dass das Sprachmodell, weil es ja mit Wahrscheinlichkeiten schafft, auch das wird abbilden. Das kann man nur mit einem bewussten Effort, mit einer gezielten Vision, was man für einen Output haben, also einem Wunschbild quasi, wo man darüber legt, korrigieren.
Du hast jetzt eine andere Möglichkeit. Du kannst in deinem Google Maps Beethovenstrasse 48 eingeben. Unsere Hörer wissen, dort ist nämlich OpenAI jetzt. In Zürich haben sie ihre Büros und da kannst du gerade dort dich beklagen. Sozusagen.
Ja, ich könnte KI-Kleberin werden, anstatt eine Klimakleberin.
Du kannst auf der Straße kleben. Ja, genau.
Aber ich muss kurz korrigieren. Nein, ich bin überhaupt nicht gegen KI. Ich nutze das ja. Ich finde, ich kann nicht darüber reden, ohne das zu nutzen. Und sehr oft finde ich gewisse Empörungswellen übertrieben. Aber dort habe ich wirklich gemeint, eben, wie du gesagt hast, sind wir jetzt noch im 2023. Also so primitive Diskriminierung hätte ich jetzt nicht mehr erwartet.
Du hast gesagt, eben, du besprichst zum Beispiel nicht medizinische Probleme jetzt mit ChatGPT. Gibt es andere rote Linien, wo du sagst, nein, da mache ich nicht?
Ja, also ich gebe auch keine Namen von Kunden ein, von Firmen oder so. Also ich tue das immer, wenn überhaupt, dann tue ich anonymisieren. Also ich schaue schon, dass ich nicht zu viel mitteile, aber ich bin sicher, ich habe schon zu viel mitteilt.
Viele KI-Systeme treffen automatisiert Entscheidungen. Wer trägt Verantwortung, wenn etwas schief geht dabei?
Das ist die grosse Frage, weil niemand will die Verantwortung tragen, aber irgendjemand muss sie tragen. Und grundsätzlich in Frage kommen entweder die KI entwickelt, die sie anwendet, oder die sie darauf angewendet wird.
Es gibt ja gerade einen aktuellen Fall, wo das Netz sehr bewegt, oder die Welt und das Netz. Es hat auch mit KI zu und wir reden über den CEO-Mord, der in New York passiert ist. Da ist auf offener Straße am Morgen, am 7. glaube ich, vor dem ersten Meeting der CEO von United Health, von der Care-Abteilung, erschossen worden, von einem Killer, wo jetzt sehr berühmt ist, dem ist gelungen, nachher zu flüchten. Er wird jetzt als sozusagen als Volksheld gefeiert, weil ja, die Gesundheitsbranche in den USA ist recht am Arsch. Wir reden nachher darüber, eben, weil die Leute keine Leistung bekommen. Zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme von dem Podcast haben sie ihn noch nicht gefasst. Und Dorothea, was hat denn jetzt AI oder die automatischen Systeme mit dem Fall zu tun?
Ja, ich habe einfach jetzt nach dem Mord ein bisschen recherchiert, weil ich auch die Tweets oder die Posts online gesehen habe über ganz krasse Geschichten, was in den USA Leute alles an Leistungen verweigert worden ist, in wirklich lebensbedrohlichen Situationen. Und ich bin zum Beispiel über einen Artikel gestolpert vom November 2023, wo gestanden ist, dass United Health mit so Unterfirmen angefangen hat, algorithmische Prädiktion zu machen, also quasi eine Zuteilung von Pflegebedarf nach Operationen algorithmisch berechnen zu lassen, anstatt dass das Case Manager mit was auch immer für Statistik oder Einschätzungen gemacht hat. Und dass das dazu geführt hat, also zum Beispiel ein Algorithmus, der das so berechnet hat, der hat 90% Fehlerquote gehabt. Also in 90% der Fälle den Bedarf an postoperativer Pflege, zum Beispiel einen Aufenthalt im Pflegeheim, als viel zu kurz berechnet. Und
zum
das
Kosten sparen.
Zum Kostensparen, ja. Zum Kostensparen. Und das ist einfach so ein Beispiel, wo wenn Algorithmen eingesetzt werden und dann scheinbar neutral und mathematisch und objektiv irgendwelche Entscheidungen treffen, wo direkt wirklich als Lebendiger geht oder von Leuten, dass dann auch so eine Ohnmacht und so eine Wut entsteht gegenüber so einem Koloss von Unternehmen, wo ja notabene letztes Jahr, glaube ich, 350 Milliarden Umsatz und etwa 35 Milliarden Gewinn gemacht hat, oder? Und selber wird einem oder den engsten Angehörigen in lebensbedrohlichen Situationen die notwendige Pflege verwehrt. Und es wird sich dann auf eine KI berufen, das hat der Algorithmus so berechnet.
Eben, und das ist jetzt ein Auswuchs vom amerikanischen Gesundheitssystem. Einfach zum Rekapitulieren. Es ist ja nicht wie bei uns, wo jeder eine Krankenkasse hat und dann zahlt die Grundkosten, sondern Millionen von Amerikanern haben gar keine Krankenkasse. Die, die haben, das ist dann über den Arbeitgeber. Und wenn sie dann entlassen werden, dann verlieren sie die. Und es gibt auch viele Fälle, wo eine Krankheit, eine schwere, dann Leute in Armut stürzen. Sie landen, verlieren das Wohnungshaus, landen auf der Straße. Also schon vor, das ist schon seit Jahren so. Und und der Unmut, Hass auf die Branche hat sich ja, wahrscheinlich immer mehr aufgestaut. Und jetzt eben kommt das noch dazu mit den Algorithmen, wo dann ja, wo die Leute wahrscheinlich können sich dagegen wehren oder heissen einfach, nein, der Computer hat gesagt, jetzt ist es so, ich habe keine Chance.
Also anscheinend ist in diesem Fall sogar dann, wenn sich jemand gewehrt hat gegen den die Zuweisung von Pflegebedarf, dann ist in 90% der Fälle die algorithmische Berechnung über den Haufen geworfen worden. Aber das wiederum hat dann United Health auch nicht gepasst, sodass sie dann interne Anweisungen gegeben haben, dass die Angestellten bei ihnen nicht mehr als 3% von der algorithmischen Prädiktion dürfen abweichen. Und dann gibt es einfach, nach meinem Empfinden, gibt es so ein algorithmisch getriebenes Performance-Netzwerk, oder? In einem Kontext, wo es um Gesundheit von Menschen geht, wo sich die Angestellten müssen unterwerfen, wo die dann mega unter Druck sind und sonst auch mit Angst haben, dass sie selber die Stelle verlieren. Und dann die krasse Diskrepanz eben zu diesen Milliardengewinnen oder diesen horrenden Honorar von diesen CEOs etc. Und das ist eine Entmenschlichung auf mehrfachen Ebenen.
Also eben auf Deutsch, Sachbearbeiter haben die Patienten müssen abwimmeln, nein, es gibt nichts.
Genau, die sind dann trainiert worden darauf, wie sie die Claims dann können weiter abwimmeln. Aber das ist alles dann nach einer Performance-Metrik vom Algorithmus gerichtet gewesen und es gibt keinen Ermessensspielraum, es gibt keinen Raum für Abwägungen auf Einzelfallebene, wenn alles algorithmisch strukturiert ist, es wird einfach berechnet, es wird eine Zahl ausgespuckt. Und gegen diese Zahl kann man dann argumentieren oder nicht. Und die meisten argumentieren dann eben nicht gegen diese Zahl, weil man eh schon in einer verzweifelten Situation ist, vielleicht dann einfach nicht mehr mag.
In der Schweiz ist mir jetzt nicht so ein extremes Beispiel bekannt. Frage dich aber gerade dazu. Was ich weiss, ist, dass eben du kannst so ein Fitbit-Armband tragen und dann kommst du ein bisschen günstigere Zusatzversicherung über, wenn du genügend Schritt machst oder dich genug bewegst und so. Ist ja quasi auch eine Unterwerfung, zumindest zu einem Teil von einer Maschine. Sind dir denn so extreme Beispiele, wie es jetzt da aus den USA bekannt, dass so etwas, dass Algorithmen auch in der Schweiz so krasse Entscheidungen treffen?
Ja, wir haben in der Schweiz auch schon Debatten gehabt über prädiktive Polizeiarbeit und so, aber dort geht es ja nicht um den Entscheid darüber, quasi über ein Urteil, sondern geht es mehr über den Entscheid, wo schickt man die Polizei an, wo soll sie schauen. Das heisst, es ist weniger greifbar oder spürbar. Ich glaube, dass vieles im Moment noch unterhalb von der Schwelle vom Bewusstsein stattfindet. Ich glaube aber, zum Beispiel, wenn wir immer mehr Lebensbereiche eben mit Algorithmen strukturieren, Bewerbungsprozess, Hypothekaranträge, Zugang zu Sozialhilfe, Versicherungsanträge etc., je mehr wir Algorithmen in diesen Bereichen walten, desto mehr wird irgendwann mal vielleicht bewusst, dass gewisse Leute immer ein bisschen mehr Glück haben im Leben und andere immer ein bisschen mehr Pech. Und ich glaube, das wird dann erst hoffentlich oder zumindest spätestens dann die Sensibilität erhöhen für nach welchen Kriterien da eigentlich jeweils entschieden wird. Und was eben krass ist, dass oft die gleichen Leute in verschiedenen Lebensbereichen schlechter abschneiden. Die Algorithmen haben ja Präferenzen.
Nur noch schnell zum Thema Gesundheit abschliessen. Aus Schweizer Sicht, ich habe ja Familie und ich zahle, weiss Gott, sehr viel pro Monat für Krankenkassenprämie. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich in der Schweiz bin und nicht in den USA. Ich glaube, auf der Straße richtig landet niemand wegen der höheren Krankenkassenprämie. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Eben, wir reden über die Gefälligkeit von Algorithmen. Und dann das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist irgendwie Hallo Regulierung. Der EU-AI-Act, der über allem schwebt, die Schweiz, die irgendwann mal etwas entscheidet. Was denkst du, kann da Regulierung machen und was muss selber reguliert werden?
Ja, Regulierung kann ja immer nur einen Teil der Fälle abdecken oder kann nur irgendwie so Leitplanken setzen. Sagen wir, da in diesen wenigen Bereichen, wenn man KI zum Beispiel kategorisch verbieten, die EU hat ein paar Sachen gesagt, in diesen Bereich stellen wir sehr, sehr hohe Anforderungen an den Einsatz von KI. Aber egal.
Also zum Beispiel bei Bewerbungen oder eben genau. Im Gesundheit, wenn es Profiles gibt auf
Absolut. Also Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen wie eben Kredit oder Gesundheit oder Versicherung, das ist in der EU als Hochrisiko klassifiziert. Das heisst, damit eine KI dort zum Einsatz sein kann, müssen sehr, sehr, sehr viele Auflagen erfüllt werden, also von Cybersicherheit über Auditierungen von, bezüglich Fairness von der Entscheid zu, keine Ahnung, eben Privacy etc. Das sind sehr viele Auflagen, die natürlich sehr viel Arbeit generieren für die Wirtschaftsprüfungsfirmen etc. Aber wo ich im Kern eigentlich schon richtig finde, dass man in diesen Bereichen, wo es ja wirklich um eben Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen etc. geht, dass man dort nicht einfach Telgel Algorithmen lässt entscheiden, zumal eben, und das ist ein anderes Thema, sehr viel gerade Machine Learning Anwendungen sehr, sehr hohe Fehlerraten haben. Und da ist schon wichtig, dass wenn man überhaupt sich für eine KI-gesteuerte Entscheidung entscheidet, dass das dann auch ein korrekt und ein auditiertes Tool ist.
Also kurz unterm Strich, es bräuchte ja dort mehr Transparenz.
Ja, aber Transparenz allein ist noch nicht Erklärbarkeit. Oder? Das ist ja quasi die Krux von Machine Learning, dass es inhärente Blackbox ist. Und auch wenn man die Blackbox aufmacht, dann verstehen 99,999% von den Leuten nicht, was man dort drin sieht. Das heisst, die Frage ist dann, gibt es Bereiche, wo man sagen müssen, wenn man nicht vollkommen kann erklären, wie ein Entscheid zustande gekommen ist, dann verzichten wir lieber darauf, die KI anzuwenden. Und es gibt gewisse Bereiche, wo EU das aus diesen oder aus anderen Gründen findet? Oder leben wir einfach mit dieser Unwägbarkeit?
Wie müssen wir denn das verbessern, wie, dass man als, ja, als Laie auch wirklich könnte nachvollziehen, wie denn ein KI oder eben so ein Algorithmus zu einer Entscheidung gekommen ist?
Also ich glaube, das kann man als Laie gar nicht nachvollziehen und darum kann man die Verantwortung eben auch nicht man kann ja nicht sagen, an den Nutzer, sondern wenn ich die bin, die sich bewirbt, dann wird einfach eine KI auf mich angewendet, wenn mein Bewerbungsvideo von einer KI analysiert wird.
Also das heisst, du hast dann vielleicht das Kästchen beim Bewerbungsformular AGB akzeptieren, wo dann da wieder drinsteht, aber
dann weiss ich, dass es mit KI gemacht wird, aber wie es genau funktioniert, weiss ich ja dann nicht, oder? Das heisst, wir können das gar nicht nachvollziehen, darum ist es umso wichtiger, dass die Tools, die dort auf dem Markt sind, in solchen Bereichen, die wir als wesentlich erachtet oder kritisch erachtet, dass die an einer Qualitätskontrolle unterliegen. Das hat vor ein paar Jahren einen Fall gegeben, Superjournalismus, wo über eine deutsche Website ein Tool analysiert worden ist, wo eine Persönlichkeitsanalyse gemacht hat von Bewerberinnen und Bewerbern für Jobs. Und das Tool hat entlang von 5 Dimensionen der Persönlichkeit ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Quasi, bist du offen, bist du gewissenhaft, bist du neurotisch, bist du Ocean-Modell, Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeability und Neurotizismus, genau. Und die Journalisten haben das getestet mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die bei diesem Bewerbungsvideo den gleichen Text gesagt, also die gleiche Person hat zweimal das gleiche Bewerbungsvideo aufgenommen und einmal vielleicht mit einer Brille, einmal ohne, einmal mit Kopftuch, einmal ohne. Und es ist herausgekommen, dass es total zufällig einfach Persönlichkeitsprofile generiert, wo variieren, wo sich ändern, je nachdem, ob man eine Brille trägt, ob man Pflanzen im Hintergrund hat oder das Bücherregal. Das heisst, das ist reine Charlatanerei. Das war nicht mal knallhart diskriminierend gewesen, im Sinne von, dass mit dem Kopf durch, dass man dann irgendwie negativer oder so bewertet wurde. Es ist einfach reiner Zufall. Und so Zeug ist auf dem Markt und kommt sehr viele Millionen an Finanzierung über.
Also eben, und dort weisst du auch als jetzt Kundin oder Applikantin auf dem Job ja nicht, was passiert. Sondern ich nehme auch an, die dann in dem HR das Tool benutzen. Die checken ja nicht, wie schlecht das kann sein.
Nein, die haben einfach das Gefühl, sie haben jetzt ein objektives Tool und müssen sich nicht mehr vorwerfen lassen, dass sie nach persönlichen Präferenzen entscheiden, sondern haben jetzt so den objektiven Algorithmus und der kann die Persönlichkeit gut einschätzen und für sie, je nachdem, ist es Entlastung, weil sie dann bei Fehlentscheid können sagen, hey, aber der Algorithmus hat gesagt, dass die Person vom Profil her gut in das Team passt, oder je nachdem, wie gern sie ihren Job gemacht haben, fühlen sie sich entmündigt. Aber es ist ein Problem, wenn Software in so einem Bereich angewendet wird, ohne dass irgendjemand von denen, der involviert ist, versteht, wie.
Also im gleichen Topf könnte man dann auch die Altersverifizierungssoftware schmeißen, wo jetzt gewisse grosse Social-Media-Plattformen immer mehr einsetzen, natürlich, weil es Jugendliche aussperrt.
Ja gut, Tobias, ich meine, das ist jetzt so eine einzelne Frage, wie alt du bist. Ich weiss noch, als ich da auf TikToks erstmal live streamen wollte, da habe ich, glaube ich, zur Auswahl gehabt, ob ich mich über Kreditkarten, über den Pass oder über eben das Altersverification-Tool registrieren. Also wir müssen über 18 sein. Ich habe das Letztere gewählt, da hat das Foto von mir gemacht und mich als über 18 eingestuft. Und jetzt kann ich das, ich glaube mittlerweile, kann ich das akzeptieren, dass ich nicht mehr so jung aussehe. Aber für so Anwendungen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Und meistens kann man es ja auch gut umgehen. Als Jugendlicher wären mir sicher da gewisse Ideen gekommen, wenn ich da hätte bescheissen können.
Das Problem ist einfach mehr, wenn man irgendeiner Art und Weise eben nicht der Norm entspricht, die der Algorithmus verinnerlicht hat. Und jetzt finde ich es immer lustig, zum Beispiel, dass noch vor ein paar Jahren bei einem Champions League-Final in Wales hat die Polizei mit der Gesichtserkennung Hooligans identifiziert. Und sie haben 92% falsch positive gehabt. Das heisst, 92% von den Leuten, die als Hooligans identifiziert sind, sind gar keine Hooligans gewesen. Und ich finde dann natürlich so ein bisschen, haha, hast du den Match verpasst, oder? Kein Herz für Fußballfans offensichtlich. Aber wenn man das jetzt in einem anderen Kontext anschaut und so Fehlidentifikationen, zum Beispiel bei einem Zugang zu einem riesen Apartment-Gebäude in den USA, und es findet über Gesichtserkennung eine Zugangskontrolle statt. Wenn ich jetzt aufgrund von meinem Aussehen von dieser Kamera immer wieder schlecht erkannt werde und ich jeden zweiten Tag muss am Hauswart anrufen, damit ich mein eigenes Zuhause kann betreten kann, dann wird es irgendwann nervig. Und das ist einfach so Hürden im Leben, wo man immer wieder ein bisschen anstößt. Also man merkt ja jetzt schon manchmal, wenn man irgendwie an Grenzen stößt, weil, keine Ahnung, ich habe das zum Teil mit älteren Leuten, wenn ich versuche, Gesichtserkennung beim Telefon, wenn sie nicht mehr so beweglich sind oder das Licht nicht so gut ist, bis ich dort mal Gesichtserkennung irgendwie wieder aktiviert habe. Und das ist einfach, man werden immer so, man muss immer deine Tools und deine Schwellen beugen. Und bei den einen geht es meistens reibungslos und andere Leute stoßen halt immer wieder an.
Ja, also ich finde auch, das gehört zum Thema Hype. Es ist eben, wir wissen jetzt alle sehr viel Hype in Sachen AI herum. Und man meint oftmals, alles ist möglich, aber es ist eben nicht. Und ich glaube, man muss einfach wirklich ausprobieren, was geht und was nicht. Und dass ich halt einmal eingestehe, dass etwas halt dann nicht geht. Und sage, jetzt können wir es vielleicht nicht für Hooligans verwenden, sondern wir verwenden es für andere Sachen, was dann besser ist.
Genau, idealerweise überlegt man sich das schon vorher, je nachdem, was für Konsequenzen hat. Also gerade wenn es um eine Freiheitsberaubung geht oder so, oder, dann ist vielleicht, steht einfach zu viel auf dem Spiel, als dass man das einfach mal könnte anwenden und dann schauen, ups, hat nicht funktioniert. Oder im medizinischen Kontext, da muss irgendetwas reguliert werden, ob das jetzt eine KI-Regulierung ist oder über eine bestehende irgendwie Medizin-Medtech-Regulierung irgendwie erweitert wird, ist mir egal. Aber es geht nicht, dass man da einfach Trial and Error macht, wenn sehr viel auf dem Spiel steht.
Manchmal heisst es ja auch, Ethik bremst die Innovation. Wie siehst du da?
Ja, es heisst vor allem auch, dass überhaupt Regulierung Innovation bremst. Aber Tatsache ist, Rechtssicherheit zumindest ist ein Wert. Es gibt, glaube ich, keine wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreiche Anarchie auf dieser Welt. Oder ein Failed State ist noch nie wahnsinnig progressiv und innovativ. Ich glaube, dass nicht, also Ethik bremst eh nicht Innovation. Also man kann auch dezidiert über eine gewisse Werthaltung versuchen, sozusagen einen Business Case zu machen, wie irgendwie Mozilla oder Hugging Face. Das gibt ja so Tech-Unternehmen, die sich abgrenzen von der grossen Masse und so versuchen, ihre Nische zu finden. Was sicher Innovation bremst, ist, wenn wir einfach Regulierungen haben, die nur an Compliance-Aufwand darstellen, wo man einfach x Checklisten ausfüllen muss und wo alle Ressourcen gebunden werden, um irgendwelche Dokumentationen. Gibt es natürlich für die grossen, eben wie gesagt, Wirtschaftsprüferfirmen und so, die reiben sich natürlich die Hände, aber wenn jetzt, ich finde, Regulierung muss schon einen Sinn haben und muss helfen, eine Vision zu erreichen und nicht einfach nur erklären uns und machen transparent und dann ist damit ist alles gesagt, weil dann lassen wir es besser ganz sein.
Wenn wir 5-10 Jahre in die Zukunft schauen, welche Herausforderungen kommen in Sachen Ethik auf uns zu?
Also in 5-10 Jahren würde ich sagen, sind vielleicht gewisse Herausforderungen, die es jetzt gegeben hat, wo quasi der Wilde Westen geherrscht hat, schon gelöst, indem man einfach gewisse extreme Sachen nicht mehr zulässt, die jetzt möglich gewesen sind, wo man vielleicht auch zum Teil technologische Fixes findet, um sagen wir jetzt, die schlimmsten Auswüchse, Generierung von Deepfake-Porno oder so, kann verhindern. Das ist einfach quasi ein Wettrüsten von den Guten gegen die Bösen. Aber es werden sicher laufend neue Herausforderungen auch auf uns zukommen, weil die Technologie sich weiterentwickelt. Ich wünschte mir einfach, dass man für die Zukunft nicht eben KI entwickelt nach dem Silicon Valley-Motto, wo früher noch geheißen hat, move fast and break things, sondern denken zuerst mal kurz nach, was für Konsequenzen das haben sollte, bevor etwas einfach auf den Markt schmeißt.
Dorothea, danke vielmals fürs Gespräch.
Herzlichen Dank euch. Ja. Merci.
Das war der Podcast Prompt Zero mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon.
Und wenn ihr Inputs, Feedback, Kritik habt, dürft ihr euch schreiben an unsere berühmte E-Mail-Adresse input@promptzero.ch.
Prompt Zero.